Photovoltaik geht richtig, richtig, richtig ab. Wir haben im letzten Jahr die Ziele übererfüllt und in diesem Jahr sind wir knapp 20% über den Zubauraten vom letzten Jahr.
Das war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Auf Instagram spricht er über die vielen Solaranlagen, die vergangenes Jahr in Betrieb genommen wurden. Und damit hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra.
Ja, hallo auch von mir zu dieser neuen Folge des Klima-Updates, die am Freitag, den 3. Mai erscheint. Wir sprechen wie immer hier über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und das sind diesmal: die G7-Staaten wollen aus der Kohle aussteigen, allerdings mit Einschränkungen. Dann gucken wir uns an, wie es der Solarbranche in Deutschland geht. Und zum Schluss reden wir darüber, was der Klimawandel eigentlich für den europäischen Wald bedeutet.
Ja, unser erstes Thema. Die G7-Staaten, also die sieben wirtschaftsstärksten westlichen Industriestaaten, die wollen aus der Kohle aussteigen. Und zwar bis 2035, genauer gesagt in der ersten Hälfte der 2030er Jahre. Das haben die MinisterInnen für Energie, Klima und Umwelt Anfang dieser Woche bei ihrem Treffen in Turin in Italien beschlossen. Italien hat ja gerade den G7-Vorsitz. Ja, also dieser Kohlebeschluss ist erstmal eine gute Nachricht. Letztes Jahr, als Japan den Vorsitz innehatte, da konnten sich die G7-Länder noch nicht auf ein Ausstiegsdatum einigen. Also insofern ist dieser Beschluss von Turin jetzt durchaus ein Fortschritt, denn es wird jetzt erstmals ein Datum für den Kohleausstieg genannt. Aber ja, es gibt auch einiges zu kritisieren, denn wenn man genauer hinschaut, ist der Beschluss eben doch nicht ganz so stark.
Ja, das wollen wir uns mal genauer anschauen und wir greifen uns die zwei wichtigsten Kritikpunkte heraus. Zum einen lässt der Beschluss einiges an Schlupflöchern und zum anderen sind die Ambitionen nicht hoch genug, also gemessen an dem, was tatsächlich nötig wäre, um den Klimawandel einzudämmen. Reden wir erstmal über die Schlupflöcher. Das Ausstiegsdatum, das die G7-Länder jetzt beschlossen haben, bezieht sich nicht auf alle Kohlekraftwerke, sondern nur auf unverminderte Kohleverstromung. Auf Englisch heißt das Unabated Coal Power Generation. Und dieses kleine Wörtchen unabated ist das entscheidende Wort. Es bedeutet nämlich Kohlekraftwerke mit CCS, also mit CO2-Abscheidung und Speicherung, sind von dem Ausstiegsbeschluss nicht betroffen. Sie können also auch nach 2035 weiterlaufen. Und das kann dann zum Beispiel auch für die deutschen Kohlekraftwerke gelten. Ja, die letzten sollen ja erst 2038 vom Netz gehen. So ist es beim deutschen Kohleausstieg festgelegt. Und wenn man diese Kraftwerke mit CCS ausstatten würde, dann wäre das völlig in Übereinstimmung mit dem G7-Beschluss.
Und dieser Beschluss bleibt auch unkonkret, was unabated, also unvermindert, eigentlich ganz genau bedeuten soll. Also wie viel der CO2-Emissionen muss bei einem Kohlekraftwerk denn aufgefangen und gespeichert werden, damit der Kohlestrom zu dieser G7-Definition passt und dann sozusagen okay ist, also erlaubt. Eines jedenfalls ist klar, 100% sind es nicht. Denn nach heutiger Technik ist eine Abscheidung von mehr als 90% der CO2-Emissionen gar nicht möglich. Aber um es nochmal zu sagen, dass da überhaupt ein Datum drinsteht, das ist schon mal gut. Und es ist mehr als in den letzten Jahren möglich war. Aber trotzdem, ja, ist es eben nicht gut genug. Damit kommen wir zu dem zweiten Kritikpunkt. Was die G7-Länder beschlossen haben, ist nicht ambitioniert genug. Sandra hat es ja schon gesagt, in dem Abschlussdokument heißt es zwar, der Ausstieg soll in einer Zeitspanne erfolgen, die das 1,5-Grad-Limit in Reichweite hält und im Einklang ist mit den Plänen zur Klimaneutralität der Länder. Aber eine Analyse des Thinktanks Climate Analytics zeigt, dass die Emissionen der Länder viel schneller runtergehen müssten, als der Beschluss es vorsieht, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Und es gibt noch ein Problem, und das ist sogar das gravierendste. Eine Abkehr von Öl und Gas kommt in dem Beschluss gar nicht vor. Das wird nicht erwähnt, nicht mal mit unkonkreten Formulierungen. Dabei sind das die ganz großen Brocken, wo man dringend ran müsste, um die Weichen so zu stellen, dass die Emissionen möglichst rasch sinken und Klimaneutralität tatsächlich erreicht werden kann.
Ja, wir machen weiter mit dem zweiten Thema. Jetzt möchten wir über die Solarenergie in Deutschland reden. Eigentlich war das letzte Jahr ein echt gutes Jahr für die Photovoltaik. Die Bundesregierung hat ihr selbst gestecktes Zubauziel von 9 Gigawatt für die Photovoltaik übertroffen. Es wurden Solaranlagen mit einer Leistung von 14,6 Gigawatt in 2023 in Betrieb genommen. Ja, so viel wie noch nie zuvor und auch beinahe doppelt so viel wie noch im Jahr davor. Das heißt, in den Jahren davor ist die Photovoltaik nicht wirklich vorangekommen. Und wenn man sich die Diagramme zum Solarzubau auch anguckt, dann sieht man, die Kurve, die wuchs bis 2012. Da kamen jedes Jahr mehr neue Solaranlagen hinzu. Aber in jedem Jahr, also 2012, da wurden noch 7,6 Gigawatt zugebaut. Doch im Jahr darauf war damit Schluss. Damals ist die Zahl der neu installierten Solaranlagen um 55% eingebrochen.
55%, das ist echt eine Menge. Und das ist auch politisch ja so gewollt gewesen. Die damalige Regierungskoalition von Union und FDP, die hat die Förderung der Erneuerbaren umgebaut. Also es gab weniger Förderung, die Fördersätze wurden abgesenkt und ein jährlicher Ausbaukorridor von nur 2,5 bis 3,5 Gigawatt festgelegt. Ja, warum hat man das gemacht? Einerseits war die EEG-Umlage, mit der die StromverbraucherInnen damals den Ausbau der Erneuerbaren bezahlten, deutlich gestiegen. Und gleichzeitig war der damaligen Regierung die Höhe der erneuerbaren Förderung ein Dorn im Auge. Die erneuerbaren Branche werde überfördert, hieß es immer wieder, das war die Kritik, also sie bekäme zu viel Geld. Schon damals sagten PolitikerInnen Sätze wie die Erneuerbaren bzw. die Solarindustrie, die müssen sich unabhängig am Markt behaupten. Also gab es mehrere Reformen am EEG, am Erneuerbare-Energien-Gesetz, sodass es halt zu massiven Einschnitten kam. Ja, und in den Folgejahren wurden eben deutlich weniger Solaranlagen installiert. Schon damals standen im Übrigen deutsche Modulhersteller ziemlich unter Druck, angesichts der viel günstigeren Konkurrenz aus China.
Ja, also die Jahre ab 2013 waren für den Ausbau der Solarenergie im Grunde verlorene Jahre. Und das ist natürlich vor allem im Rückblick unbegreiflich, dass die Solarförderung so stark reduziert wurde, weil ja eigentlich das Tempo drängt und wir unseren Energiebedarf so schnell wie möglich aus Erneuerbaren decken müssen. Ja, einige Hemmnisse für die Solarenergie hatten die Ampelparteien mit dem sogenannten Osterpaket, welches sie im Sommer 2022 beschlossen haben, bereits aus dem Weg geräumt. Und das hat ja auch gewirkt, wie die guten Zubauzahlen 2023, über die wir hier anfangs gesprochen haben, auch zeigen. Aber aus der erneuerbaren Branche kamen eben Forderungen, dass die Politik noch nachlegen muss, wenn sie noch mehr Zubau bei den Solaranlagen haben will. Und der Bundestag hat eben schon in der vergangenen Woche nach langem Streit das Solarpaket beschlossen.
Ja, eigentlich wollte die Ampel das Paket schon letztes Jahr auf den Weg bringen, aber strittig war die Frage, ob Solarunternehmen indirekt über einen sogenannten Resilienzbonus gefördert werden sollen. Also damit hätten KäuferInnen von Modulen aus deutscher oder europäischer Produktion eine höhere Einspeisevergütung bekommen. Die Solarbranche, die hat diesen Resilienzbonus gefordert. Wirtschaftsminister Habeck, der war auch dafür, aber Kanzler Scholz und auch die FDP, die waren dagegen, sodass dieser Bonus nun nicht mehr in dem neulich beschlossenen Gesetz enthalten ist.
Ja, um was geht's dann eigentlich im Solarpaket? Es wird für BürgerInnen einfacher, Solarmodule in Betrieb zu nehmen. Vorher gab es da administrative Hürden. Wenn man zum Beispiel eine Balkonsolaranlage installieren wollte, musste man das beim Netzbetreiber anmelden. Das entfällt. Jetzt reicht da eine einfache Registrierung bei der Bundesnetzagentur und man braucht auch nicht mehr zwangsläufig einen digitalen Stromzähler. Diese Regeln wurden also abgeschafft und auch die Unternehmen will man dazu bringen, dass sie auf den Dächern ihrer Gewerbebauten, wie halt Produktionshallen oder Supermärkte, mehr Solaranlagen installieren. Da wurden beispielsweise die Ausschreibungsmengen erhöht. Das heißt, es können sich also mehr Unternehmen auf eine Förderung bewerben und auch die Fördersätze wurden erhöht. Und künftig soll es halt auch Förderung geben, wenn LandwirtInnen Solaranlagen über landwirtschaftlich genutzter Fläche installieren. Ja, die Regierung geht davon aus, dass das den Ausbau der Solarenergie nochmal deutlich beschleunigen wird. Ja, und damit soll bis 2030 insgesamt eine Leistung von 215 Gigawatt erreicht werden.
Die Resonanz auf das Paket, das muss man schon sagen, die ist positiv. Doch viele Verbände und auch die Solarindustrie fordern jetzt, dass es noch ein weiteres Paket braucht, weil eben nicht alle Hürden angegangen worden seien. Also sprich, es gibt immer noch Hürden, die man aus dem Weg räumen könnte und sollte. Und auch aus der deutschen Solarbranche kommen ja keine guten Nachrichten. In dieser Woche zum Beispiel, da hat der Hersteller SolarWatt mitgeteilt, dass er die Modulproduktion in Dresden erstmal einstellen wird. Als Grund wurde der aggressive Verdrängungswettbewerb genannt. Also China hat seine Solarindustrie so sehr subventioniert, dass es massive Überkapazitäten gibt. Es wird also viel mehr produziert, als gebraucht wird. Und so flutet China halt den weltweiten Markt mit sehr billigen Modulen. Und da können die deutschen Modulhersteller eben kaum mithalten.
Ja, und die Diskussion, ob und wie die heimische Solarindustrie gefördert werden soll, die dürfte schon bald weitergehen. Denn Deutschland muss noch einen Beschluss der EU umsetzen, den Net Zero Industry Act, also das Netto-Null-Industriegesetz. Damit will die EU-Kommission dafür sorgen, dass die EU einen Teil der Energiewendetechnologien selbst herstellt, um sich eben nicht, wie beim Gas, von anderen Ländern abhängig zu machen. Ja, und bis 2030 soll die EU dann 40% ihres jährlichen Bedarfs an sauberen Technologien selbst decken können.
Bei unserem dritten Thema geht es jetzt um den europäischen Wald. Und dazu gibt es jetzt eine neue Studie. Und die beschäftigt sich mit der Frage, die, glaube ich, noch gar nicht so oft aufgeworfen ist, also wenn überhaupt, nämlich die Frage, ja, ist es überhaupt zu schaffen, den Wald so umzubauen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dass er mit dem Klimawandel zurechtkommt? Die Frage ist alles andere als trivial, muss man sagen, denn der Waldumbau gilt bei vielen Fachleuten und auch bei der Politik als die Maßnahme, die für die Klimaanpassung der Wälder unbedingt erforderlich ist. Die Idee ist jetzt mal ganz einfach gesagt, wenn man mehr Mischwälder aufbaut, möglichst naturnah auch noch, und Baumarten anpflanzt, die mit Hitze und Trockenheit gut klarkommen, dann können wir unsere Wälder klimaresilient oder klimaresilienter machen.
Ja, und die neue Studie setzt da jetzt ein paar ziemlich große Fragezeichen dahinter. So ein Waldumbau wird ja schwierig, so lässt sich das Ergebnis zusammenfassen. Und wenn es beim Klimaschutz weiter so langsam läuft wie derzeit, wird es sogar sehr, sehr schwierig. Gucken wir uns mal an, was das Forschungsteam von der Universität Wien und der TU München untersucht hat. Sie haben sich die 69 häufigsten Baumarten in Europa angeschaut und geguckt, ob diese Baumarten mit den klimatischen Bedingungen von heute zurechtkommen und auch mit den Bedingungen in der Zukunft, die ja immer stärker durch den Klimawandel geprägt sein werden.
Das Ergebnis, ein Drittel der Baumarten, die heute in Europa wachsen, wird mit den künftigen Klimabedingungen nicht mehr klarkommen. Das ist schon ziemlich viel. Aber das gilt auch nur dann, wenn wir beim Klimaschutz endlich Tempo machen und unsere Klimaziele einhalten. Wenn nicht, wenn es weiter so langsam läuft wie derzeit, dann wird sogar die Hälfte der heutigen Baumarten nicht mehr klarkommen. Das heißt, sie werden in den nächsten Jahrzehnten der weiter zunehmenden Hitze und Trockenheit infolge des Klimawandels nicht mehr gewachsen sein.
Ja, umgekehrt ist es aber auch so, dass Baumarten wie die Esskastanie zwar gut an höhere Temperaturen gewöhnt sind, Die Esskastanie könnte also für das künftige heißere Klima in Frage kommen. Allerdings ist dieser Baumart heute noch im Winter oft viel zu kalt, sodass es nicht viel Sinn macht, diese Baumart schon im großen Stil anzupflanzen, wo sie nicht sowieso schon vorkommt. Die Erderwärmung ist wie ein Flaschenhals, schreiben die Forschenden. Die Auswahl an Baumarten, die geeignet wären für den Umbau unserer Wälder, wird durch den Klimawandel stark eingeschränkt.
Ja, Fachleute betonten ja immer wieder, dass mehr Arten im Bestand die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel erhöhen. Hier wäre dann aber auch die Forstwirtschaft gefragt. Sie müsste sich viel mehr um eine echte Durchmischung der Wälder bemühen. Das wird bislang aber nur wenig gemacht, weil sich wirtschaftlich immer noch viel mehr lohnt, Fichtenwälder anzupflanzen. Das bringt einfach mehr Geld. Nur leider ist die Fichte eben ziemlich empfindlich, was Trockenheit und Hitzestress angeht. Also wenn man den Wald wirklich klimafit machen wollte, dann müsste man auch Bäume anpflanzen, die mit Hitze und Dürre besser klarkommen. Zum Beispiel Baumarten wie Spitzahorn, Hainbuche, Winterlinde. Mit denen kann die Holzindustrie aber wenig anfangen. Das ist wenig rentabel und deshalb wird das bislang auch nicht gemacht. Also das heißt, es gibt durchaus einige heimische Baumarten, die Hitze- und Trockenheitstolerant sind. Und die könnte man vermehrt anpflanzen und so für mehr Klimaresilienz sorgen. Aber ja, unsere Wälder sind ja überwiegend Wirtschaftswälder. Die werden angepflanzt, weil man möglichst schnell Resultate haben will, also Bäume, die man ernten kann, um damit Geld zu verdienen. Das ist natürlich eine ganz andere Logik mit anderen Kriterien, als wenn es nur darum gehen würde, für die nächsten Jahrzehnte möglichst klimaresiliente Wälder aufzubauen, die uns halt nicht wegsterben, wenn es immer heißer und trockener wird. Im Moment wird ja viel experimentiert mit Baumarten, die nicht aus Europa kommen. Und man hofft darauf, dass die dann dem Klimawandel besser standhalten können und gleichzeitig auch eine richtig tolle Rendite bringen. Ja, aber ob das wirklich klappt, das ist noch völlig unklar.
Ja, wir sind heute am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gern in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und wenn ihr mögt, könnt ihr uns direkt erreichen, indem ihr eine E-Mail schreibt an klima-update@klimareporter.de. Und ein großes Dankeschön an Neil Matuka, Hans-Jürgen Scholz und Cornelia Jamm, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und ganz herzlichen Dank auch an Janette Lechner und Markus Eigmann, die regelmäßig spenden.
Und jetzt ein schönes Wochenende und ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.